soziale Welt. Soziale Welt, soziales Geschlecht, Gender, was soll denn das heißen? Die Welt könnte doch so einfach sein. Es gibt eben Frauen und Männer oder Männer und Frauen, je nach Perspektive. Und dieser Unterschied manifestiert sich in den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen. Alles andere ist
Genderideologen
und die gilt es nach den Worten der AfD, christlich-konservativer Kreise und diese Liste ist beliebig erweiterbar zu bekämpfen. Aber Menschen, die in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass sie durch ihr biologisches Geschlecht an die Grenzen der Akzeptanz stoßen, ausgegrenzt werden, gibt es auch heute. Diese Ausgrenzung sicht- und hörbar zu machen, ist eine Aufgabe an Universitäten, den Gender-Lehrstühlen, die laut AfD abgeschafft werden müssen, aber auch eine Aufgabe der Zivilgesellschaft. Differenziertes Wahrnehmen versus Schubladendenken. Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Lora München. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung. Meine Gesprächspartnerin beim heutigen Thema Gender und Musik sind Professor Dr. Susanne Rode-Breimann, Chefin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, dort Leiterin des Forschungszentrums Musik und Gender, und Dr. Dorothea Hoffmann, Professorin an der Hochschule für Musik und Theater München und Komponistin. Mit Musik wollen wir in diese Sendung einsteigen. Begegnung auf dem Möbiusband, komponiert von Dorothea Hoffmann, gespielt von Stefanie Pritzlaff.
Thank you.
Ich bin zum Glück,
Dorothea Hoffmann.
Für mich zum Glück, aus einer Familie, wo Frauen schon seit langem intellektuell sein durften. Also es hat bei mir nicht nur die Mutter eine Naturwissenschaft studiert, sondern auch die eine Oma. Das ist dann tatsächlich schon ungewöhnlich, weil diese Oma war ja noch im 19. Jahrhundert geboren und hatte auch nicht normal Abitur machen können, sondern nur als Externe an der Lateinschule ihres Bruders. Aber insofern habe ich jetzt von zu Hause niemals eine Einschränkung gehabt in der Frage, darf ich aufs Gymnasium, darf ich studieren, irgend sowas. Und ich habe eigentlich diese Frage, bist du ein Mädchen und darfst deswegen was nicht, sehr spät erst gespürt. Nämlich eigentlich im Studium, als ich merkte, dass ich mich eben anders verhielt als Kommilitoninnen und ganz offenkundig das Studieren nicht als Männerangelbecken definierte, sondern nur das erste Studium als Vorläufer des zweiten Studiums. Ich habe in meinem zweiten Studium an der Musikhochschule, ich bin ganz früh ausgezogen, ich bin mit 17 ausgezogen, das ist in den späten 70er Jahren also nicht normal gewesen für ein Mädchen alleine nach München zu ziehen etc.
Das heißt, da waren Sie noch in der Schule?
Nee, ich habe zwei Klassen übersprungen. Ich war ein bisschen schneller. Und ich habe mich gegen meine Eltern durchgesetzt. Sie wollten, dass ich Medizin studiere. Und ich sagte, nö, ich studiere Musik. Also das war dann schon ein klein bisschen aufregend. Ich hatte es bestanden, die Aufnahmeprüfung. Da war das Argument dann durch. Und mein zweites Studium an der Musikhochschule war dann, ja, wollte ich dirigieren studieren. Orchester dirigieren, natürlich. Ne? Und dann hörte man aber so allerhand Dinge, dass der damalige Dirigierprofessor, dass der irgendwie vor Leuten gesagt hatte, er schätze Frauen sehr, besonders wenn sie liegen. Dann dachte ich mir, na gut, also das studiere ich schon mal nicht. Und dann dachte ich mir, na, aber ich bin so ein alter Chorsänger, ich kenne das Repertoire und Chorsingen ist eigentlich auch ein Ding, was für mich sehr wichtig ist. Ich studiere Chorleitung und machte diese Aufnahmeprüfung und sang in Chören und natürlich in den Hochschulchören und dirigierte. Und ich war tatsächlich die erste Frau, die das als Hauptfach studiert hat. Außer mir waren es nur Jungs. Keiner meiner Kommilitonen hatte ein Problem damit. Aber der Herr Professor hatte sichtlich ein Problem damit, was er zunächst mal immer positiv bemäntelte. Also dann vorm Chor sagte, nun meine Herren oder so, Sie werden heute mal von einer Frau dirigiert. In diese Zeit fallen dann auch eklatante erste Erlebnisse mit dem Vorschlag, was ich alles an sexuellen Dienstleistungen erbringen könnte, um dieses oder jenes. Ich habe sie nicht erbracht. Und das bekam ich dann in jeder Note, die damit verbunden war, zu spüren.
Das kennen wir irgendwie alle, aber jedes Mal, also mir geht es so, das kennen wir alle. Ja. Aber jedes Mal, wenn wir es wieder hören oder wenn wir es erzählen, ist es erschreckend. Also ich empfinde es jedes Mal als erschreckend.
Ist es? Ich machte also ein Diplom in Chorleitung und hatte noch nie eine Frau dirigieren sehen auf der Bühne. Noch nie. Dafür war ich allerdings schon sensibilisiert, dass das jetzt irgendwie seltsam ist. Das sind die frühen 80er Jahre. Also Dirigentinnen, das sind die, die jetzt in der Öffentlichkeit auftreten, sind im Wesentlichen eine viel jüngere Generation als ich, die also schon ganz normal studieren konnten. Also wo das Studieren, das Dirigieren studieren, nicht schon irgendwie so eine steinige Angelegenheit war, wo man sich immer dafür rechtfertigen musste, dass man das jetzt auch tun möchte. Ich glaube, wir müssen was unterscheiden. Das eine ist Deutschland und das andere ist der Rest der Welt. Wir haben in Deutschland wirklich eine Verzögerung drin, die mit dem ganz hohen internationalen Status der deutschen Musik sowohl kompositorisch als auch Interpreten betreffend zusammenhängt. Bei Komponisten natürlich der Bach und der Beethoven und was weiß ich was alles. Bei Dirigenten genau dasselbe, bei Interpreten auch. Und das ist in anderen Ländern, dieses Gewicht der Tradition ist nicht so lähmend. Das ist einfach in Deutschland nochmal ein extra Verschleppungsfaktor, weil da diese Macht der faktischen Tradition, die ist natürlich sehr maskulin geprägt. Und natürlich hat es coole Leute gegeben, ist ja klar, die waren ja auch gut. Sagt ja keiner, dass die Männer nicht gut sind, aber Frauen sind auch gut. Und ne, es ist ja keine Herabwertung der Männer damit verbunden, sondern nur einfach ein sich selbst auch Platz verschaffen.
Dieses sich selbst auch Platz verschaffen bedeutet natürlich automatisch, dass Frauen eben auch in Konkurrenz zu Männern stehen und sagen, die sind zwar cool, aber cool bin ich auch und ich kann das auch. Sich diesem Wettbewerb zutrauen und den auch stehen. Darum geht es ja auch.
Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob die Frauen sich trauen, in den Wettbewerb mit den Männern zu treten und das auch zu stehen. Die Frage ist, wie die Männer das jetzt stehen. Also Männer einer bestimmten Generation, ich glaube meiner, ich glaube auch jüngere als ich, ja, ich vergesse manchmal, wie alt ich bin. Die kriegen damit ein Problem, dass auf einmal eine Konkurrenz auftaucht, mit der sie ja gar nie rechnen mussten.
Ja, schon, aber wir haben diese patriarchalen Strukturen. Da können wir auch gar nicht drüber hinwegschauen. Wir haben Netzwerke von Männern. Es gibt inzwischen auch Frauennetzwerke, Furore Verlage, die da sagen, okay, das, was die Jungs können, können wir netzwerkmäßig auch, aber die sind natürlich nicht so stark.
Genau, ist doch rot, habe ich doch gesehen. Ja, Männernetzwerke sind extrem stark und das Bewusstsein, dass Frauen Netzwerke bilden sollten, ist noch nicht lang da. Also ich bin in keinem Frauennetzwerk jemals irgendwie gefördert worden, weil es gab es zunächst mal nicht und nachher war es auch sehr schwierig. Also das Frauennetzwerke sind bislang in der Musik eigentlich nicht da. Das ist ganz schwach und die haben auch das Problem, dass sie dann schon wieder nicht Netzwerke, sondern Grüppchen bilden. Das ist ein ganz großes Problem, wenn man dann eben kein Netzwerk ist, sondern so ein Freundinnenverein. Das ist eine ganz große Problematik, der die Frauen ganz oft aufsitzen. Da gibt es auch Studien dazu, wie das eigentlich ist. Wem fühlt sich eine Frau solidarisch? Männer fühlen sich nämlich prinzipiell Männern solidarisch, auch wenn sie verheiratet sind. Und Frauen, da gibt es Studien, die fühlen sich zuallererst ihrem Mann solidarisch und dann ihrer Familie etc. etc., aber nicht quer sozusagen anderen Frauen. Das ist tatsächlich ein Knackpunkt, dass die solche überspannenden Netzwerke, so wie Männer das selbstverständlich machen, dass man einfach an einen Mann denkt, wenn man jetzt gefragt wird, sag mal, kennst du einen guten Klarinettenspieler, denkt man immer an einen Mann. Und eine Frau eben auch ganz oft. Da bin ich jetzt tatsächlich alt genug und vielleicht auch reflektiert darüber, dass ich mich bemühe, sowas wie Coaching zu machen für jüngere Kolleginnen, weil ich einfach glaube, dass ich jetzt da auch an einem Punkt bin, dass ich, nachdem ich es weiß, dass man das braucht, sowas auch anstoßen kann. Meine Wahrnehmung ist, dass Frauen dann eventuell schon zwar davon reden, Frauen müssten networken, aber in Realität tun sie es gar nicht.
Hör uns zu.
Lora München auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Die Komponistin Dorothea Hoffmann kommt im zweiten Teil der Sendung zu Wort. Nicht nur Dirigentinnen, auch Komponistinnen haben oft mit dem Vorurteil, Frauen können das nicht, zu kämpfen. Eine Komponistin, die von ihrem Vater ermutigt wurde, war Clara Schumann, geborene Wieck, die schon sehr früh begann, eigene Kompositionen, anfangs für Klavier, ihr Instrument, zu schreiben. Wir hören jetzt das Scherzo C-Moll von 1841. Thank you. Clara Schumann, 1819 geboren, ein musikalisches Wunderkind. Nicht nur als Pianistin, auch schon ihre frühen Kompositionen beweisen ihr außergewöhnliches Talent. 1840 heiratete sie gegen den Willen ihres Vaters, der bis dahin versuchte, ihr Leben zu bestimmen, Robert Schumann. Eine jetzt auch räumliche Künstlergemeinschaft begann, in der es, bedingt durch die räumliche Nähe, er wollte komponieren, sie Klavier spielen, zu Schwierigkeiten kam. Clara war in dieser Beziehung Pianistin, Ehefrau, Komponistin, Mutter und nach dem Tod von Robert Schumann, da war sie gerade 36 Jahre alt, verantwortlich für 7 gemeinsame Kinder. In der Folge machte sie als Nachlassverwalterin und Aufführende die Werke ihres Mannes weltweit bekannt. Als Komponistin verstummte sie nach seinem Tod weitgehend. Wie anfangs erwähnt, ist ein Ziel der AfD als einer national orientierten konservativen Partei die Abschaffung wissenschaftlicher Einrichtungen, die die Folgen der Differenzierung des biologischen und des sozial erworbenen Geschlechtes untersuchen. Allerdings ist gerade hier in Bayern die Aussage »Gender ist Gaga« in viele weiteren Gruppierungen gerade in die völkisch-nationalistisch oder christlich-fundamentalistisch orientierten anschlussfähig. Allerdings sind Frauen hier als Gebärende hochwillkommen. Über ihren Weg in die Genderforschung und die augenblickliche Tätigkeit sprach ich mit Frau Professor Rode Breimann, Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und dort auch Leiterin des Forschungszentrums Musik und Gender.
Ein Erweckungserlebnis, ein einzelnes gibt es nicht. Es gibt eher die Erfahrung der Lehre, also eben in Köln war ich an der Musikhochschule auf dem ersten Lehrstuhl und dann merkt man so, da sitzen Studenten, dann sind schon weniger Professorinnen und was ist das eigentlich? Wo bleiben die Frauen und warum werden keine Werke von Komponistinnen aufgeführt und warum gibt es in der Blechbläsergruppe so wenig Studentinnen und warum gibt es aber viele Sängerinnen? Also es ist eher etwas durch das tägliche Leben in einer Musikhochschule, ist mein emanzipatorisches Bedürfnis da angewachsen. Und dann für die Gründung des Forschungszentrums Musik und Gender in Hannover hat natürlich eine zentrale Rolle Eva Rieger gespielt, die eben in dem also mit dem Nachlass von Marian Stegmann, dem finanziellen Nachlass, sich auf den Weg gemacht hat, ein Institut für die Förderung von Frauen in der Musik und ein Institut für die Förderung von Frauen in der Kunst zu gründen. Und da waren das damals Beatrix Borchert, Annette Kreuziger-Herr und ich, die in Frage kamen, das umzusetzen. Und dann waren es institutionelle Verschiedenheiten oder Chancen. Ich ging dann gerade nach Hannover oder war 2 Jahre in Hannover und das war auch klar, von Köln kommt in Hannover, ich würde jetzt nicht gleich wieder wechseln. Also man braucht ja auch eine Kontinuität, man braucht auch eine Offenheit in der Hochschule. Und die war in Hannover tatsächlich gegeben. Es gab gute Gleichstellungsbeauftragte, es gab von Darlene Backe eine Konzertreihe Unerhört, wo Komponistinnen, aber auch Interpretinnen eingeladen wurden. Also es gab im Haus eine Tradition, eine Offenheit, das Land Niedersachsen hat damals auch relativ viel für Gleichstellung an Universitäten und Hochschulen getan. Da zum Beispiel hatte ich ein kleines Forschungsprojekt vor Gründung des Instituts, wo wir über niedersächsische Komponistinnen uns mal überhaupt erstmal ein Bild verschafft haben. Also es braucht dann so ein Umfeld, wo das möglich wird, wo die Widerstände nicht zu groß sind, wo man offen ist.
Ja, genau. Es braucht das Umfeld, aber es braucht zuerst mal die Aufmerksamkeit. Es gibt so viele Pianistinnen, Saxophonistinnen gibt es dann schon ein bisschen weniger, Jazz-Schlagzeugerinnen gibt es dann noch weniger. Wie hängt denn die Wahl des Instruments, da haben Sie ja auch so ein bisschen Überblick, vom Geschlecht ab?
Ja, das ist natürlich aus dem 19. Jahrhundert kommt. Also es war im 19. Jahrhundert nicht schicklich für Frauen, bestimmte Instrumente zu spielen, zum Beispiel ein Cello, wo man die Beine so auseinander machen muss. Das war unvorstellbar. Und das heißt, die höhere Tochter spielte Klavier. Und singen ist natürlich auch eine Sache, die zumindest auch sogar im geistlichen, häuslichen Zusammenhang natürlich möglich und denkbar ist. Aber eben alles, was mit besonderen Bewegungen des Körpers auf der Bühne zu tun hat, ging nicht. Wobei sich das merkwürdigerweise gedreht hat. Also Klavier war gestattet. Also wir in Hannover haben in der Klavierabteilung extrem viele Professoren und auch viele Studierende. Aber dann hat sich das in vielen Instrumenten verlagert. Zum Beispiel Blechblasinstrumente, Tuba, das war ganz lange Zeit, dass man eben auch sagte, das ist also viel zu, erfordert ein viel zu großes Lungenvolumen. Und die Frau Willis, die bei den Berliner Philharmonikern als Hornistin war, die hat das mal sehr schön beschrieben, dass Frauen heller einatmen und also vom Klang heller und das eben für die Gruppe dann sich erstmal so eingrooven muss, wie ist die Klangfarbe auch des Atmens, also als Orchestergruppe. Und das Ganze hat sich schon dann sehr stark angefangen zu verschoben, als es üblich wurde, in den Orchestern hinter dem Schirm vorzuspielen. Und jetzt inzwischen haben wir immer noch bei den ganz renommierten Orchestern, also mehr Männer als Frauen, aber es ist wirklich in manchen Instrumentengruppen, zum Beispiel Konzerthausorchester Berlin, die Streicher, die Geigen, das sind schon wirklich sehr viele Frauen da. Und in der Hochschule merkt man es auch. Also wir haben in den Streichern auch sehr, sehr viele Frauen und wir haben in allen Bläsergruppen, auch inzwischen in der Tuba, eine Studentin. Also das verschiebt sich und schauen wir mal, wohin es sich verschiebt. Also irgendwann ist dann auch ein Frauenüberschuss da. Da müssen wir wieder Männer ermutigen, Instrumente zu lernen. Man merkt das ja ein bisschen schon bei den, also beim Gesang. Also dass Jungs nicht anfangen zu singen so früh und wir dann eher ostasiatische Sänger haben. Also dass wir unsere Jungs, Kinder nicht früh genug auf den Weg bringen, einzusteigen in dieses, ja, fasziniert sein und Erfahrung sammeln und das zur zweiten Natur werden lassen. Das braucht es ja immer für eine professionelle Karriere, dass man sehr früh anfängt und da auf den Weg geht.
Ja, wobei, also wir in Bayern zumindest haben ja auch so einige von diesen Knabenchören.
Genau, also die Knabenchöre, das ist ja, also da haben Sie wirklich in Bayern einige. In Hannover haben wir ganz paritätisch den Knabenchor und den Mädchenchor. Und also da merken Sie das ja auch, wenn Sie dann mal so in die Geschichte dieser Chöre gucken, wie viele professionelle Musiker oder Musikerinnen aus dieser Chorarbeit dann hervorgehen. Also gar nicht unbedingt nur immer im Gesang, sondern einfach als musikalische Grundausbildung auf allerbester Höhe. Ich komme ja immer von diesem Begriff des kulturellen Handelns her. Es sind schon Frauen, die auch durchaus einflussreich kulturell gehandelt haben. Aber es gibt, um mal den Begriff aus Marlene Haushofers Roman zu nehmen, diese gläserne Decke. Und die lag einfach im 19. Jahrhundert, gläserne Wand ist das bei ihr, die lag im 19. Jahrhundert einfach deutlich woanders. Und das betrifft, ja, also was dürfen Frauen spielen? Das betrifft, wenn man an Clara Schumann denkt, natürlich dann auch sehr schnell den Bereich, darf eine Frau so als Virtuosin auf die Bühne wie Liszt und so weiter oder darf das nicht? Also das sind Rollenbilder, Rollenvorstellungen, Rollenerwartungen auch des Publikums und werden dann oft auch geknüpft an Spielbarkeit. Also hat eine Frau die Kraft, schwere Brahms-Sachen zu spielen. Also es sind immer so Beschränkungen, dass man der Frau immer ein ganz bisschen oder doch in manchen Phasen auch deutlich weniger Spielräume zubilligt als den Männern.
Ja, nicht nur Spielräume, sondern auch Fähigkeiten.
Ja, genau. Also bis hin zu anatomischen Grundlagen. Also dass man sagt, das können die einfach nicht, weil deren Lunge zu klein ist. Oder sie können dieses schwere Repertoire mit den Fingern nicht, weil es einfach, sie haben die Kraft nicht. Und ich glaube, manchmal ist man auch von den Vorstellungen immer noch nicht ganz weg.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Da ist es dann doch noch als so eine ganz unüberprüfte Vorannahme im eigenen Kopf herum.
Genau, also in den Köpfen aller, auch in dem eigenen natürlich.
Genau,
die Schere im eigenen Kopf ist ja immer die schwierigste.
Ja, naja, und das sind eben also die Vorprägungen, die man erfährt. Also deswegen sagte ich eben so, die Wichtigkeit von solchen, also Knaben- und Mädchenchören, wirklich da andere Erfahrungen sammeln zu können und einen weiteren Horizont zu bekommen, was Kunst angeht und darin unterwegs zu sein, das ist einfach wirklich ein wichtiger Grundstein.
Ja, genau. Oder auch die weiblichen Vorbilder, denke ich, für die heutigen Mädchen, dass sie eben auch mal eine Schlagzeugerin beim Jazz sehen zum Beispiel.
Ja, also Vorbilder, ich komme jetzt gerade aus einer Summer School im Forschungszentrum Musik und Gender, wo wir uns auf Biografik auch spezialisiert haben und da hatte ich das auch eingebracht und erzählt, beziehungsweise auch abgefragt, was diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Vorbilder in ihrem Studium haben. Also wie viele lehrende Frauen haben sie denn erlebt? Und das war in meiner Generation wirklich sehr überschaubar. Also in der Universität Hamburg hatte ich in der Kunstgeschichte dann ein bisschen Erfahrung damit und in der Musikhochschule, das war eben Helga Weber, meine Professorin in Alter Musik und Blockflöte. Das hat mich natürlich schon sehr geprägt, aber die war da auch relativ auf einsamer Flur.
Ja, und Blockflöte ist ja so ein Instrument, was nicht immer ganz ernst genommen wird von allen.
Ja, genau. Und die Karriere von Helga Weber, das ist auch immer sehr berührend. Also die war Pianistin in Dresden und ist dann eben ausgebombt worden, ist aus Dresden weggegangen nach Hamburg und konnte diese pianistische Karriere nicht fortsetzen und hat dann sich so ein neues Feld gesucht mit der Blockflöte und mit Instrumentenbau von alten Blasinstrumenten aller Art und hat eine Reihe etabliert mit Musik des 14. bis 16. Jahrhunderts, die also das wieder auch aufrufen, also eine sehr, sehr intensive Arbeit. Aber das ist eigentlich ja ein Ergebnis einer nicht funktionierenden Karriere. Also wäre kein Krieg gekommen, wie wäre das weitergegangen, wenn sie als Pianistin weitergemacht hätte? Was ja irgendwie ihr Wunsch war und dann so abgelenkt zu werden. Und das ist ja in der Frauengeschichte auch häufig. Frauen haben hohes Potenzial und in Krisenphasen, in Kriegszeiten dürfen sie dann plötzlich, wenn die Männer nicht da sind, also im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren viel mehr Frauen im Medizinstudium, weil es einfach gebraucht wurde und dann kehrte sich das wieder um in den 50er Jahren.
Naja, es wirft so einen Blick, so einen Blick eben auf die Schwierigkeiten, mit denen eher Frauen zu kämpfen haben, natürlich. Und jetzt geht es mal um die Musik.
Und dann kommt immer aber bei größeren Werken diese große Problematik, kann ich das einmal auch wirklich vom Orchester aufgeführt hören oder bleibt das eine Idee in der Schublade? Also bei großen Werken für Frauen zu Aufführungsgelegenheiten zu kommen, war im 19. Jahrhundert kompliziert und ist vielleicht jetzt leichter. Jetzt spielen auch Kompositionswettbewerbe da eine große Rolle, weil die eben oft damit verbunden sind, dass man sagt, und dann kann das auch aufgeführt werden. Das ist ja auch was, was sich im Komponieren von Frauen abbildet. Das Lied und das Klavierstück, das geht sehr gut, das hat immer Aufführungsmöglichkeiten, also auch schon im Häuslichen. Dann kommt die Kammermusik, das geht auch. Und dann geht es eben schon los, Orchester braucht schon einen großen Apparat für die Aufführung und Oper noch viel größer. Und somit sinken die Chancen dann, je größer der Aufführungsapparat ist.
Ja, hängt das auch an der Verkrustetheit dieser Intendanten meistens von den entsprechenden Opernhäusern oder von den entsprechenden Häusern? Kann das sein?
Ja, das glaube ich ist schon also ein Wirkungszusammenhang. Der Deutsche Kulturrat hat ja vor einigen Jahren diese Studie gemacht, Frauen in Kultur und Musik, und hat da auch Zahlen, dass eben Intendantinnen wirklich wenige immer noch sind. Also das heißt, das wählen dann wieder Männer aus und ja, da hat man dann auch seine Netzwerke. Und ich finde schon, man merkt das auch immer sehr schnell, wenn man so überlegt, ja, wer könnte jetzt dies und das machen? Und dann ist man in so seinen eigenen sozialen Kreisen. Das ist vielleicht auch noch nicht mal eine Abwertung von anderen, aber wen kennt man? Und dann denkt man, der ist doch ein guter Mann. Und wer denkt dann in solchen Auswahljurys, wer ist eine gute Frau? Und in Jurys mit Kulturpreisen und so weiter habe ich es in letzter Zeit oft erlebt, dass dann Frauenprojekte sehr, sehr positiv besprochen werden, aber einer kann es dann am Ende nur kriegen und dann ist es im letzten Moment dann doch nicht die Frau oder ein Ensemble mit Frauen oder was es auch ist. Also es ist immer noch ein bisschen das Seltenere. Man sollte aber schon den Frauen auch raten, sich einfach dann mal in das Spielfeld zu begeben, also sich einzubringen, Netzwerke zu knüpfen, es einfach zu versuchen und nicht dann gleich furchtbar enttäuscht zu sein, wenn es dann nicht im ersten Versuch funktioniert. Also Männer sind dann vielleicht auch ein bisschen offensiver. Also man kann da schon auch offensiv sich einbringen als Frau.
Ja, 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 sicher. Man muss sich halt auf die Spielregeln des patriarchal geprägten Apparates einlassen.
Oder zumindest muss man ihn verstehen.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja. Ja, das war heute auch ein Brief, der hier bei uns in Hannover liegt, wo Nadja Boulanger an einen Juror schreibt, also das weiß man nicht, wer das war, das ist kein Name genannt, und eintritt für ihre Schwester Lilly Boulanger, dass dieser Juror in dem Wettbewerb irgendwie ein Auge auf sie wirft. Und das ist ja typisch auch patriarchale Strukturen, also Männernetzwerke. Man schreibt, ich habe da einen tollen Studierenden oder einen tollen Nachwuchs, also den kann ich dir ans Herz legen. Also das tun Männer ja ganz mühelos miteinander. Und wir sprachen jetzt gerade vorhin drüber, was ist das, dass plötzlich die große Schwester für die kleine Schwester tut? Also was mag in Nadja Boulanger im Kopf vor sich gegangen sein, dass sie diesen Brief schreibt? Das ist, glaube ich, genau so ein Beispiel für das, was wir eben gesagt haben. Sie kennt das Funktionieren dieser Netzwerke und nimmt sich einfach heraus, genauso zu handeln. Und denkt nicht, vielleicht hat sie es gedacht, aber jedenfalls hat sie sich nicht bremsen lassen, dann zu sagen, darf ich eigentlich so einen Brief schreiben oder ist das nicht ein bisschen komisch und schade ich da vielleicht Lilly mit, wenn ich den schreibe? Was denkt dann dieser Juror von mir? Nein, sie macht es einfach.
Ja, genau. Also diese übliche weibliche Bescheidenheit wird da einfach ausgeschaltet.
Mhm, genau. Und das ist eben so, ich kenne, wie es funktioniert. Also man kann auch jemanden empfehlen und ein werbendes Wort für jemanden einlegen, wenn man ihn wirklich in der Qualität auch schätzt. Und dann macht man es auch ohne Vorsicht und Zurückhaltung. Und also das ist eigentlich ein sehr schönes Briefbeispiel, an dem man das sehen kann.
Und jetzt geht es um die Musik.
Angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft, zunehmender sozialer Ungleichheit und einer immer monotoneren Medienlandschaft bleibt ein unabhängiges, demokratisches und nicht kommerzielles Radio wie Lora München wichtig. Wir werden uns weiterhin gegen angstmachende Propaganda, gegen Krieg, gegen vermeintliche Sachzwänge der neoliberalen Globalisierung und gegen Rassismus und Rechtsextremismus stark machen. Dazu benötigen wir eure Unterstützung. Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora Förderverein e.V. oder werdet Mitglied im Lora Förderverein.
Dorothea Hoffmann lehrt Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater München und sie komponiert. Wir hören jetzt ihr Piano-Solo Grün-Schwarz-Silber, gespielt von Florian Daniel. Thank you. Dorothea Hoffmann über ihren Weg als Komponistin und ihre Tätigkeit an der Musikhochschule.
Das Klavier als Fraueninstrument war ein Ding des 19. Jahrhunderts. Und es gab sozusagen zwei Sorten Klavier. Das müssen wir uns klar machen. Das Klavier, was das Fraueninstrument war und die Stücke, die man für Frauen explizit meinte, dass die gut passen, das war natürlich nicht ein Repertoire, was eine Clara Schumann oder eine Fanny Mendelssohn oder Marie Pleyel oder alle diese anderen Frauen spielten. Nein, hallo, die spielten ganz klar das, was wir unter Repertoire verstehen und waren zum Teil auch unglaublich innovativ in dem, was sie spielten. Aber das Klavier war im 19. Jahrhundert speziell eine Art Domestikationsinstrument für Frauen. Das waren gar keine konzertfähigen Instrumente, die da daheim standen. Sogar von der Mechanik her oft viel schwächere Instrumente. Diese Idee, dass halt die Frau sich so im heimischen Salon dann mit Klavierspielen so lange befasst, bis sie einen Mann gefunden hat, das ist sozusagen eigentlich ein Zerrbild des Musikmachens gewesen. Da ging es nicht darum, dass die sich durch die Musik ermächtigen, etwas zu können, sondern es war eher ein Musikmachen in einer, und jetzt deswegen Klavier, in einer statthaften Haltung. Das heißt, Klavier kann ich spielen, ohne dass man größere körperliche Bewegungen vollziehen muss. Achtung, vor allen Dingen muss man weder wo reinpusten, huch, eine Frau hat einen Mund, oder die Beine spreizen, Frauen haben keine Beine. Also das ist so eine 19. Jahrhundert-Geschichte. Und dieses populäre Zerrbild, Frauen spielen dann so sittsam irgendwie Klavier, das hat sich dann irgendwie gehalten. Aber das, was wir heute an Pianistinnen aus dem 19. Jahrhundert kennen, und da gab es ja doch eine ganze Menge, das sind zwei Welten gewesen. Die haben natürlich sehr ernsthaft Klavier gespielt und sich auch ganz sicher bewegt am Instrument. Ja. Also ich hatte einen guten Klavierprofessor, was nicht so selbstverständlich war für Schulmusiker, aber da hatte ich. Und das ist ein sehr umfassendes Studium mit sehr viel Tonsatz und Chorleitung und Orchesterleitung und was auch immer. Also das war für mich auch von vornherein klar, das ist jetzt ein Basisstudium. So Schulmusik oder Kirchenmusik, eines von beiden war dann das. Für mich war klar, ich werde danach noch was anderes, also weiter studieren. Und dann habe ich Chorleitung studiert und dann habe ich Klavier eigentlich nur noch extern und mal in Salzburg studiert. Und das Klavier war ein Zentrum meines Tuns, bevor ich in die Schule kam. Und insofern war schon klar, dass ich irgendwie Klavier studieren werde. Und auch eben das mit dem Singen und dem Chorleiten. Aber ich habe faktisch schon komponiert noch in der Schule. Also sowas mit 14 oder so. Da gibt es ein paar Stücke sind, also habe ich noch wo liegen, ich weiß wo. Und dann war es aber klar, Komposition studieren war nicht möglich. Also an der Münchner Hochschule war es erstmal gar überhaupt nicht möglich, weil bei dem einen studierten nur Männer und beim anderen studierten sowieso nur Männer. Also das war einfach nicht möglich. Ich war aber dann relativ bald so ein bisschen auch auf München fixiert. Klar, man wechselt nicht einfach die Hochschule, weil man ja eine neue Aufnahmeprüfung machen müsste. Außerdem hatte ich dann sehr früh Schüler und auch sehr bald viel Kammermusikpartner und so, sodass es eine gewisse Logik hatte, erstmal hier weiter zu sein. Und wenn man die Verhältnisse kennt und Musizierpartner hat und feste Ensembles. Und ich spielte dann auch Orchesterklavier hier in den großen Orchestern, mal das und mal das und so. Also wenn man da dann irgendwie so ein bisschen anfängt, vernetzt zu sein, wechselt man nicht ganz leicht die Stadt. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, dass ich eigentlich nicht wüsste, warum es lohnen sollte, das alles aufzugeben, um irgendwo Komposition zu studieren bei irgendeinem Mann, was mich auch nicht interessiert. Und das, was man sozusagen technisch lernt in einem Kompositionsstudium, das hatte ich ja eigentlich alles gehabt, Tonsatz und alle diese Dinge. Und Stücke zu schreiben, das musst du ja sowieso selber irgendwie, also ich bin sowieso ein Autodidakt in fast allem. Also insofern, ich habe dann halt einfach Stücke geschrieben und zuerst mal wirklich für Klavier und mich auch selbst aufgeführt. Und es gab dann irgendwann aber einen Punkt, und der war natürlich für mich wirklich aufregend, als jemand zu mir sagte, du sag mal, du komponierst doch. Ja. Machst du mir auch ein Stück? Das ist eigentlich der Punkt, Ja? Dass jemand anders auf dich zukommt und sagt, ich will auch von dir ein Stück. Ich habe was gehört von dir, das hast du selber gespielt, jetzt will ich, dass du mir ein Stück schreibst. Und ab da ist man in der Öffentlichkeit sozusagen.
Als Sie ihn zum ersten Mal für jemand anderen komponiert haben, was war das für ein Instrument?
Ich glaube, zuerst waren es tatsächlich Vokalsachen. Das ist noch länger her. Aber eine sehr frühe Phase, auf die ich jetzt zu sprechen komme, weil das waren dann auch die ersten, die gedruckt waren, was ganz abgefahren ist, erwarten Sie jetzt gleich gar nicht, das waren Stücke für Hackbrett Solo. Ja, man kann ja in München Hackbrett studieren und auch Zither, aber das war die Kollegin vom Hackbrett, die dann sagte, du pass auf. Also es war ein ganz konkreter Auftrag, Stücke für Kinder und Jugendliche. Für jugendmusiziertauglich, so für ungefähr diesen Schwierigkeitsgrad, sagte ich, du hallo, aber ich spiele nicht Hackbrett. Also ich schreibe jetzt Stücke, denk mir was aus und du musst mir auch wirklich sagen, ob der Schwierigkeitsgrad getroffen ist. Weil das muss man ja bei einem Instrument, was man nicht selber spielt, muss man ja jemanden fragen, ob dann der Schwierigkeitsgrad stimmt. Nicht, ob es überhaupt geht, das kriegt man schon raus, aber ob das eher schwer oder leicht zu spielen ist. Und in dem Fall sollte es ja für Kinder und Jugendliche passen. Also jedenfalls für Laien passt. Ja, und das passte so. Die ersten drei Stücke waren dann schon okay, dann wusste ich ungefähr wie. Und das war dann das erste gedruckte Heft, Traumgeschichten, in einem kleinen Verlag 433. Und da in dem Schwung, in diesem ersten Schwung, passierte dann sehr viel. Sowohl gab es noch mehr Hackbrettstücke, als auch plötzlich Zitterstücke, als auch in dem Verlag ist eine erste Gruppe von Liedern gedruckt. Ab da war der Stein ins Rollen gebracht, dass Leute mich auch wirklich einfach fragten, ganz konkret fragten, ich brauche was, mach was.
Was ich so wahrnehme, ja relativ oft, dass für jemand anderes komponiert wird. Das heißt, erstmal ist es irgendwie konkreter und es ist auch ganz klar, es wird aufgeführt.
Ich komponiere nur Werke, wo ich weiß, dass sie aufgeführt werden. Alles. Also das ist wirklich so. Ich komponiere immer im Auftrag.
Sie wollten dirigieren, das heißt, Sie wollten, also eigentlich, ne, Sie wollten ein großes Orchester vor sich haben. Wie groß ist denn der Reiz, für so ein richtig großes Orchester zu schreiben?
Das ist ein großer Reiz, für Orchester zu schreiben, aber auch alles andere ist auch reizvoll. Ich glaube, das muss man schon klar machen. Aber natürlich ist es toll, wenn da was mit Wumms passiert. Ich habe einiges an Orchesterstücken geschrieben. Und gleich ein sehr frühes Orchesterstück wurde mit dem Rundfunkorchester aufgeführt. Das ist ein Magnificat für Solo, Sopran und Orchester. Und es gibt ein paar Konzerte von mir, also für Solo-Instrument und Streicherorchester oder ein gemischtes Orchester. Und es gibt eine Symphonie. Das ist auf alle Fälle sehr aufregend, die Klangfarben zu bedenken. Es ist ein anderes Arbeiten, als wenn ich für Kammermusik denke, aber es ist alles aufregend zu machen. Es ist alles schön. Also auch für ein Soloinstrument. Es ist einfach eine andere Art, sich auszudrücken.
Und so ein Impuls von sich selbst heraus, jetzt muss ich irgendwas aufs Blatt bringen, weil anders, anders geht es nicht weiter.
Also ich habe so viel Nachfragen nach Stücken, dass ich nicht in Gefahr komme, verstummend zu platzen oder so. Also es gibt einfach eine Liste, eine To-Do-Liste. Ich meine, jetzt im Moment ist natürlich alles klein bisschen gestoppt, weil wir bei vielem nicht wissen, wann kann das sein. Aber im Prinzip ist es so, dass ich weiß, also ich schreibe für nächstes Jahr, also ich schreibe ein Jahr im Voraus. Also ich schreibe irgendwas, was dann und dann gespielt wird und was die und die spielen werden und so und so. Also man macht dann aus, wann brauchst du die Noten und wann soll es denn fertig sein und so. Ja, wenn die Zeit es zulässt, wenn sozusagen keine große Eile ist, dann kann ich ja eine Sache einer anderen vorziehen. Das kommt vor, klar. Also wenn das ein großer zeitlicher Abstand ist, dann bin ich ja frei, wann ich es mache. Es hat auch ein bisschen pragmatische Gründe, weil ich bin ja komplett eingebunden in das Semester und lehre Musikwissenschaft. Das ist also was vollständig anderes. Und es gibt einfach Phasen, in denen kann ich einfach mal zwei Wochen nicht an den Schreibtisch zum Komponieren. Das geht einfach gerade nicht. Die Musikwissenschaft hat ja verschiedenste Facetten. Und das heißt, es gibt eher schreibtischgebundene, kopfgesteuerte Facetten der Musikwissenschaft. Das sind Editionen zu machen. Sowas in diese Richtung. Ich mache sehr viel Sozialgeschichte, Musiksoziologie, solche Sachen auch. Lustigerweise, also heute ist mein Seminar in Musiksoziologie und dieses Semester mache ich Bilder als Quellen, eine Sozialgeschichte der Musikerin. Also Bilder als Quellen mache ich manchmal, weil das für die Studierenden eine sehr spannende Herangehensweise ist. Da haben wir auch Orte des Musizierens zum Beispiel über Quellen erschlossen. Das heißt, man lernt da ja auch was davon. Und wenn die wiederum Lehrer werden, Schulmusiker werden, ist gerade dieser Zugang über Bilder oft sehr nützlich, weil sie das auch mit Schülern probieren können. Diese Zugänge aber und diese Fragestellungen, also diese Sozialgeschichte der Musik jetzt im weitesten, der Musik, der Instrumente, der Musiker, Musikerin, des Musizierens, in dem Moment, wo sie über Menschen sprechen, brauchen sie Intuition. Immer. Ich würde sagen, mein Lebenszugang, der mir ermöglicht zu komponieren, macht mich als Musikwissenschaftler speziell. Ich empfinde es, wie gesagt, nicht als Gegensätze, sondern ich empfinde es als einfach zwei verschiedene Arbeitsgebiete von mir, so ungefähr. Also Nachdenken über Musik und Gesellschaft empfinde ich nicht als Kontrast zum Komponieren, sondern es ist einfach ein Teil von mir, kann über das Nachdenken und das auch formulieren. Für mich ist auch ein Textschreiben ist eine Kunstgattung. Für mich ist auch nicht nur ein Vortrag halten ein performativer Akt, sondern jedes Seminar, jede Vorlesung, die ich halte, ist ein performativer Akt. Und mit einem Studierenden zu sprechen, ist letztlich auch nicht weit entfernt von Kammermusik. Also, wenn das gelingt. Ja, wenn es gelingt, also wenn ich in der Person, mit der ich spreche, ein Fünklein entzünde, dann ist das wie Kammermusik. Also auf einer ganz bestimmten Ebene der Kommunikation ist da was transportiert worden, was über ein pures Ja-Nein und über ein Korrekt oder so hinausgeht.
Dann geht es um Kommunikation, auch beim Komponieren beziehungsweise beim Aufführen lassen der Komposition. Das heißt, eine Kommunikation zwischen dem Performer, der Performerin und den Leuten, die zuhören.
Eigentlich sogar auch eine Kommunikation zwischen mir und denen, die zuhören.
Ja, natürlich.
Ne? Da ist nur eben der Interpret ist nicht nur dazwischen geschaltet, ich würde es auch dazu geschaltet sagen. Der bringt ja auch nochmal eine Ebene rein. Und natürlich geht es um Kommunikation.
Sie hören gerade Radio Lora München. Wir senden montags bis donnerstags von 16 bis 24 Uhr auf UKW 92,4. Freitags auf dieser Frequenz allerdings nur bis 21 Uhr. Zu hören sind wir auch auf DAB Plus und 24 Stunden im Livestream von unserer Website. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich danke meinen Gesprächspartnerinnen für ihre Bereitschaft zur Kooperation, Dorothea Hoffmann für ihre Musik, der Plattform Moose Open für das zur Verfügung stellen des Scherzos von Clara Schumann, in einer Woche am 11.11., dann von 16 bis 17 Uhr geht's weiter mit Musik und Gender. Ich verabschiede mich für heute mit einer elektronischen Klangwolke von Michiru Aoyama, Momo.